Ja, hier auf dem Radio Z Literatursofa jetzt Dr. Professor Werner Ruf, der sich mit dem Islamischen Staat auseinandersetzt, ein Buch im Papyrossa Verlag, Profit, Religion und globalisierter Terror, das ist der Untertitel. Am Anfang geht es so ein bisschen darum, was ist denn eigentlich der Auslöser davon? Und jetzt so historisch gesehen stand am Anfang der sogenannte Arabische Frühling, sie nennen das Arabellion. Und über die Ursachen dieses Ereignisses, dieser Rebellion, gibt es ganz unterschiedliche Analysen. Was wäre denn Ihre Analyse?
Die Analyse ist eigentlich nicht schwierig. Die Analyse ist, dass es eine Reaktion ist auf andauerndes Elend, auf Ausbeutung, Unterdrückung der Menschen, die absolut perspektivlos sind, wenn sie daran denken, dass in den ganzen arabischen Ländern die Hälfte oder mehr der Universitätsabsolventen keine Zukunftsperspektive haben, dann können Sie sich auch ausrechnen, wie es den Leuten geht, die überhaupt keinen Bildungsstand haben. Das war die Ursache. Und die Ursache ist dann sehr schnell gewendet worden, eben vor allen Dingen durch die Golfstaaten, die die islamistischen Bewegungen gefördert haben, die dann auch entsprechend stark geworden sind. Und man kann auch davon ausgehen, dass das also der Versuch ist, der reaktionärsten Staaten in der Region eine Konterrevolution einzuleiten, um ihren Einfluss im Raum zu stärken.
Sie analysieren ein bisschen so Mittelklassen, die nicht mehr zufrieden sind mit Diktaturen oder autoritären Regimen. Und der Westen, der hat ja diese Regime lange unterstützt. Jetzt macht er auf einmal eine Kehrtwendung, unterstützt auf einmal Gruppen, die an dieser Rebellion auch beteiligt sind, hält also nicht mehr fest an seinen langjährigen Partnern dort. Gibt es einen ökonomischen Wandel, der da tatsächlich vielleicht auch ein bisschen mit zu beachten ist, wenn man die Situation analysiert? Oder ist das sozusagen nur das Fass zum Überlaufen gekommen?
Genau, den ökonomischen Wandel gibt es nicht. Und es waren auch nicht nur die Mittelschichten, sondern es waren auch die Unterschichten, die auf die Straße gegangen sind und rebelliert haben. Und der zentrale Begriff dieser arabischen Aufstände war ja Würde. Und mit Würde war nicht nur gemeint Meinungsfreiheit, Pluralismus, sondern gemeint ein Dach über dem Kopf, etwas zu essen, Geld, um den Kindern die Ausbildung zu bezahlen. Das war der Begriff Würde. Und wäre das passiert, dann hätte es natürlich schon eine weitere Welle von Demokratisierung gegeben. Die wollte man aber nicht. Und die USA haben schon wenige Tage nach dem Sturz von Ben Ali in Tunesien gesagt, wir wollen diesen Wandel, wir unterstützen diesen Wandel. Aber sie haben sich als neue Partner die Muslimbrüder ausgesucht, die nun eben gerade nicht für einen Wandel dieser Verhältnisse stehen. Das heißt, man versucht eine alte Politik der Stabilisierung mit neuen Partnern.
In Ihrem Buch stellen Sie da die religiösen Fraktionen auch detailliert vor, wie zum Beispiel eben die Muslimbrüder und eben den Islamischen Staat, der steht im Vordergrund. Aber welche Rolle spielt denn überhaupt Religion?
Ich denke, man muss sehr, sehr scharf unterscheiden zwischen dem Islamischen Staat und ähnlichen Terrororganisationen auf der einen Seite und den Muslimbrüdern auf der anderen Seite, die ein solches Programm nicht haben. Sie haben nur kein wirtschaftliches Programm. Sie reden von sozialer Gerechtigkeit, meinen aber damit eben letztendlich, dass die Reichen mehr Almosen an die Armen geben müssen. Das ist keine Änderung der wirtschaftlichen Position und sie sind auch konsequente Unterstützung des Neoliberalismus, weswegen sie im Westen eigentlich als sympathische Partner wahrgenommen werden. Die andere Frage ist, und das ist, glaube ich, die Tragödie in dem ganzen Konflikt, dass ausgelöst hauptsächlich durch die Politik der USA im Irak inzwischen die Konfessionalisierung zum zentralen Identitätselement erhoben worden ist und im Namen der Religion Gruppen sich gegenseitig verfolgen und abschlachten, die anderthalb Jahrtausende friedlich im Nahen Osten zusammengelebt haben. Und dieser Prozess, wenn der einmal im Gang ist, und er ist im Gange, wird kaum mehr zu bremsen und zu stützen sein. Denn es geht dabei um die Sicherung von Ressourcen. Und wenn ich Ressourcen nur an eine bestimmte Gruppe gebe und der anderen alle Lebensgrundlagen wegnehme, dann ist der Konflikt nicht mehr zu bändigen und kriegt eine eigene Dynamik.
Würden Sie dann sagen, dass das, was jetzt gerade schon erklärt wird, dass also der Islamische Staat ist der gemeinsame Feind, da erklären sich alle dazu, dass der zu bekämpfen ist, dass es auch gar nicht unbedingt so lautere Motive sind?
Natürlich sind es keine lauteren Motive. Man muss ja auch mal sich fragen, wie konnte der Islamische Staat so groß und stark werden, wie er ist? Und das ging nicht ohne massive Unterstützung, wenn nicht durch den Westen, dann zumindest durch seine besten Partner, wie Saudi-Arabien, Katar, die Türkei und ähnliche, die nachweislich lange diesen Islamischen Staat nicht nur unterstützt, sondern finanziert und vor allem aufgerüstet haben.
Jetzt sind die großen Städte bald verloren für den IS. Ist da jetzt das Ende dieses Kriegs zumindest ein Hoffnungsschimmer in Sicht, dass der zu Ende geht?
Ich denke, das ist eine völlig falsche Perspektive. Wenn Mosul beispielsweise fällt, ja gut, dann hat der Islamische Staat die Stadt Mosul nicht mehr. Aber die Kämpfer werden sich in die Breite verteilen. Und ich denke, dass der Krieg eher dann näher an Europa heranrückt. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Islamische Staat beispielsweise in Libyen schon effiziente Strukturen aufgebaut hat. Das heißt, diese Art von weiter unter konfessionellen Gesichtspunkten stattfindenden Vernichtung des Islamischen Staats wird die Situation insgesamt nur noch weiter verschärfen und den Krieg näher zu uns bringen.
Letzte Frage, weil der Zug geht. Welche Forderungen müssen denn eigentlich aus Ihrer Sicht auf den Tisch, damit es langfristig eine Chance auf eine Entwicklung in die richtige Richtung gibt?
Langfristig müsste man anfangen. Erstmal keinerlei Waffenlieferungen mehr in diese Region. Keinerlei ökonomische Unterstützung, denn auch EU-Staaten kaufen beispielsweise Öl vom Islamischen Staat. Unterbindung der Einmischung, Unterstützung durch ausländische Staaten, nicht nur die Golfstaaten, sondern eben auch der Türkei. Das wären die allerersten Schritte, die man unternehmen müsste. Und dahinter steht im Grunde genommen Austrocknung des Elends in der arabischen Welt, das heißt Abschied vom neoliberalen Kurs, den vor allem die EU weltweit betreibt.